Sie hören Mörderfinder, die Spur der Mädchen von Arno Strobel, gelesen von Dietmar Wunder, ein Hörbuch des Argon Verlags. Er hat die Haustür hinter sich geschlossen und will gerade den Schlüssel in den Schlüsselkasten hängen, als er ihn entdeckt. Der Rucksack steht auf dem Boden vor der Garderobe, als sei es die selbstverständlichste Sache der Welt. Das war es auch einmal, vor vielen Jahren. Jetzt aber erstarrt er bei dem Anblick mitten in der Bewegung und hat das Gefühl, sein Herz müsse stehen bleiben. Eine Weile verharrt er so, den Schlüssel noch in der ausgestreckten Hand, den Blick unverwandt auf den bunten Schulrucksack gerichtet, zu keiner Bewegung fähig, nicht einmal zu einem Gedanken. Irgendwann, er weiß nicht, wie viel Zeit vergangen ist, setzen sein Denken und seine Bewegungsfähigkeit wieder ein. Er öffnet die Hand und der Schlüssel fällt klirrend zu Boden. Es ist ihm egal. Leni, flüstert er. Er macht vorsichtig einen Schritt auf den Rucksack zu, noch einen, als könne eine zu schnelle Bewegung dazu führen, dass er plötzlich wieder verschwindet. Er braucht sich nicht zu bücken, um ihn sich näher anzusehen. Es ist nicht nötig, ihn hochzuheben. Er weiß, wem dieser Schulrucksack gehört. Dennoch streckt er zögernd die Hand aus, um sich davon zu überzeugen, dass es keine Halluzination ist. Diesmal nicht. Es ist schon eine ganze Weile her, seit er zum letzten Mal geglaubt hat, seine Tochter vor sich zu sehen. Und jetzt steht da ihr Rucksack in der Diele, auf dem gleichen Platz, auf dem er immer gestanden hat, wenn sie aus der Schule gekommen ist. Seine Hand berührt das feste Material. Er streicht darüber, spürt die glatte Oberfläche unter seinen Fingerspitzen. Nein, das ist keine Halluzination. Vorsichtig, als könne er unter seinen Händen zu Staub zerfallen, dreht er den Rucksack ein wenig, sodass er die Rückseite sehen kann und starrt auf den unregelmäßigen Fleck, der sich fast über die gesamte Fläche des Rückenteils zieht. Der Abdruck eines Autoreifens. Seines Autoreifens. Er hatte nicht gesehen, dass Leni den Rucksack hinter dem Auto abgestellt hatte und war darüber gefahren. Keine Zweifel mehr. Mit einem Ruck richtet er sich auf und wirbelt herum. »Leni!« ruft er und noch einmal lauter. »Leni!« »Das ist unmöglich«, mahnt eine Stimme in ihm, doch er ignoriert sie. »Leni!« Er stößt die Tür zur Küche auf, sein Blick fällt auf die Eckbank gegenüber, wo sie immer gesessen hat, wenn sie Stefanie beim Kochen zugesehen hat. Er stöhnt auf, muss sich am Türrahmen abstützen. Der Tisch ist gedeckt für drei Personen. An Lenis Platz, neben ihrem Teller, liegt die kleine, gehäkelte Puppe, die seine Mutter für ihre Enkeltochter gemacht und sie ihr am Nikolaustag geschenkt hat. Sie hat sie dabei gehabt, als sie vor 6 Jahren... »Oh mein Gott«, hört er sich sagen, während ihm die Tränen über die Wangen rinnen. Er wischt sie weg, presst sich die Hand auf den Mund, schüttelt fassungslos den Kopf. Dann reißt er seinen Blick von der Puppe los, wendet sich um und hat mit ein paar schnellen Schritten den Eingang zum Wohnzimmer erreicht. »Leni!« Der große Raum ist leer, und es gibt auch nichts, was auf ihre Anwesenheit hindeuten würde. Er wendet sich ab, durchquert die Diele und starrt den Schulrucksack an, bis er die Holztreppe nach oben erreicht hat. Entweder spielen ihm gerade seine Sinne und sein Verstand einen üblen Streich, oder er wagt es nicht, weiterzudenken. Sein Herz wummert gegen die Rippen, das Blut rauscht durch seinen Körper, während er Stufe um Stufe nimmt. Dann ist er oben, richtet den Blick auf die geschlossene Tür am Ende des kleinen Flurs, auf das Blatt Papier, das in Brusthöhe schief mit Klebestreifen auf das weiße Holzfurnier geklebt ist, während er darauf zugeht. Einhornland. Er hat alles genauso gelassen, wie es an dem letzten Tag gewesen ist. Die ersten Wochen danach hat er fast ausschließlich in Lenis Zimmer verbracht, hat auf ihrem Bett gesessen, auf ihrem Schreibtischstuhl, auf dem Boden und stundenlang auf die Dinge gestarrt, die dort herumlagen, während er darauf wartete, dass ein Wunder geschehen würde und alles wieder wie früher wäre. Immer wieder hatte er die Dinge berührt, die sie in den Händen gehalten, die sie gebastelt oder geschrieben hat. Er erreicht die Tür und schüttelt diese Gedanken von sich ab, streckt die Hand aus, legt sie auf die Klinke. Vielleicht. Er öffnet die Tür, macht einen Schritt in Lenis Zimmer und erfasst mit einem Blick, dass sie nicht da ist. Aber er sieht auch die türkisfarbene Strickjacke, die sie so geliebt und an jenem Tag getragen hat. Sie liegt auf dem Bett, hingeworfen, wie 10-jährige Mädchen das so tun. »Sie ist nicht mehr 10«, souffliert ihm eine innere Stimme. »Das war sie, als du sie zuletzt gesehen hast. Das ist 6 Jahre her. Leni ist jetzt 16.« 16. Sein Verstand weigert sich, diese Tatsache zu akzeptieren. »Leni!« Er wendet sich ab, wirft einen Blick in den Raum neben Lenis Zimmer. Es war das Gästezimmer gewesen, früher, als noch Gäste kamen. Heute ist das kleine Zimmer vollgestellt mit Kisten und Kartons. Er geht weiter, öffnet jede Tür, blickt in jedes Zimmer und ruft immer wieder ihren Namen. Dann läuft er erneut nach unten, danach in den Keller. Der große Raum mit der Tischtennisplatte. Die Deckenlampe flammt auf, wirft ihr kaltes Licht auf die grüne Platte inmitten des kahlen Raums. Auf einer Seite liegt schräg auf einem kleinen weißen Ball ein Tischtennisschläger, als hätte gerade noch jemand damit gespielt. Ein billiges Teil aus Sperrholz, an dem sich die Gummierung teilweise gelöst hat. Er dürfte nicht da liegen. Er selbst hat ihn damals in die Kiste unter der Platte gesteckt. Es ist ihr Schläger. Er sinkt gegen die kalte Wand, starrt auf den Schläger. Sein Mund öffnet sich und er flüstert: Leni.